Diesmal spreche ich mit Andreas Knedlik und der ist auch bekannt als DigiAndi und betreibt ein Hörfunkarchiv. Hallo, Herr Knedlik.
Hallo.
Bevor wir zum Hörfunkarchiv kommen, woher kommt denn eigentlich Ihr Interesse am Thema Hörfunk, am Thema Radio so ganz allgemein?
Boah, ich glaube, das kann ich nicht sagen, weil das war eigentlich schon immer da. Also das fing wirklich schon als Kind an und deshalb kann ich das jetzt nicht sagen, woher es wirklich kommt, sondern das war eigentlich immer schon da.
Und was war dann so die Faszination dabei? War das eher so die Musik? Waren das so die vielleicht Unterhaltungssendungen, die Nachrichten, die Sprecher, die Art, wie das Programm? Was war so die Faszination da beim Radio hören bei Ihnen?
Ich glaube, bei mir war es, und da muss man ja sagen, dass ich in den 90ern, also meine Kindheitsphase in den 90ern hatte, das war vielleicht so ein bisschen wie, wenn man jetzt irgendwie 2 Jahrzehnte zurückgeht oder so, dass man da irgendwie Seesender gehört hat oder irgendwie AFN oder irgend sowas. Was anderes, sage ich jetzt mal. Also nicht das, was, sag mal, die breite Masse hört. Und bei mir war es eher so, dass ich damals den Satellitenempfang entdecken durfte, sagen wir mal so, weil meine Eltern einen entsprechenden Empfänger gekauft haben. Und ich habe dann eigentlich immer was anderes gehört. Also jetzt muss ich sagen, ich bin ja hier aus Südbayern und ich habe dann lange Zeit angefangen, hat es damals mit Enjoy Radio vom NDR, das damals noch sehr neu war. Sowas gab es hier gar nicht, sowas gab es ja zu dem Zeitpunkt fast nirgendwo anders. Und ich bin dann irgendwie, es gab eine HR3-Phase, es gab eine FFH-Phase. Also warum, das kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Also warum mich jetzt zum Beispiel an Bayern 3 nicht zufriedengestellt hat, das war einfach so.
Wie weit ging denn eigentlich dann bei Ihnen das Interesse am Radio, am Hörfunk? Sind Sie dann auch beruflich dann in den Zweig gegangen?
Das war nicht der Plan. Also ich hab jetzt eigentlich, also es gab nie eine Phase, wo ich will mal Radiomoderator oder irgend sowas werden. Das gab es eigentlich nie. Und ich habe dann, ich sagen wir mal so, es ist zwar schon in die Richtung, sagen wir mal, technisch gegangen. Also ich habe Elektroniker gelernt. Das war jetzt aber auch nicht irgendwie ein erstrebtes Ziel, sondern es hat sich gut ergeben. Und weil das auch nicht weit weg von hier war, die Ausbildung. Ich habe damals natürlich schon immer viel mit der Technik gemacht. Also ich habe durchaus, sagen wir mal, gebastelt. Ich habe gerade eben, was Satellitenempfang angeht, einfach selbst viel gemacht als Kind, manchmal zum Ärger meiner Eltern, weil dann halt der Fernseher mal nicht so ging, wie er sollte. Habe mit Antennen viel rumgemacht und also ich, so in der Richtung. Und dann kam eben diese Ausbildung und dann später hat sich's ergeben, durch einen sehr glücklichen Zufall, dass ich heute selbst beim Radio arbeite, ja. Aber das war damals nicht erstrebtes Ziel.
Und woher, gehen wir mal langsam zum Thema Archiv, woher kam denn dann bei Ihnen so die Idee, auch Bänder dann zu sammeln, Aufzeichnungen?
Das kam tatsächlich durch einen Arbeitskollegen, der, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, da sind wir irgendwie mal aufs Sprechen gekommen, über alte Aufnahmen, alte Sendungen. Ich meine, so ein bisschen was wusste ich, weil ich habe mich schon immer ein bisschen für die Historie des Radios interessiert. Und dann hat er mir mal 3 Kassetten gegeben und ich habe dann da reingehört und das hat mir halt gefallen. Und dann habe ich mal mich ein bisschen umgeschaut und umgehört bei anderen Leuten und ob es denn sowas eigentlich gibt, dass man so altes Programm mal hören kann irgendwo. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es sowas nicht gibt. Also es gibt keinerlei Institution, es gibt keine Einrichtung, es gibt klar ein paar Privatleute, die ich dann natürlich auch später kennengelernt habe. Aber es gibt nichts, was sich jetzt, sagen wir mal, zentral darum kümmert, dass das erhalten bleibt oder eine Institution, die das gemacht hat über Jahrzehnte. Und die Rundfunkarchive machen, also der Rundfunkanstalt, die machen das ja nicht in der Form oder nur sehr, sehr punktuell. Und das war eigentlich so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt in Anführungsstrichen etwas größer auf. A, weil es mir Spaß macht und B, macht ja keiner sonst.
Und was war dann das erste Band oder die erste Sendung oder der erste Mitschnitt, den Sie dann auch selbst aufgenommen haben?
Also selbst, quasi selbst archiviert, nicht digitalisiert
von. Ja, oder auch selbst auf einer Kassette aufgenommen oder so.
Gar nicht. Also ich selbst habe keine Mitschnitte. Das ist so. Ich ärgere mich wahnsinnig darüber, weil ich hätte in den 90ern ja damit anfangen können und noch wahnsinnig viel selbst mitnehmen. Ich habe keinen einzigen. Weil das Ganze kam ja erst vor, was sind jetzt 11 Jahre ungefähr, wo ich das Archiv in der Form mache. Und davor habe ich nichts in der Richtung gemacht. Ich habe zwar mal auf Kassetten aufgenommen, irgendwie so mal ein paar Minuten hier, ein Schnipsel da oder ein Jingle dort, aber das ist jetzt heute auch letztendlich nutzloses Material, das ich auch gar nicht mehr habe. Und also das heißt, alle Mitschnitte sind von jemand anderem, außer das, was jetzt aus den letzten 10 Jahren ist. Da habe ich dann natürlich schon selbst auch viel gemacht, also sehr viel sogar, aber das natürlich nicht mehr auf Kassette.
Also damit Mitschnitte fürs Archiv brauchbar sind, müssen die schon ein bisschen mehr enthalten und nicht, was ich zum Beispiel auch, glaube ich, früher öfter gemacht habe, dann hier und da mal ein einzelnes Musikstück oder die Phase hatte ich tatsächlich auch mal, dass ich mal, glaube ich, mal hier und da mal so einen Block mit Verkehrsmeldungen aufgezeichnet habe, den dann aber wieder überschrieben, damit ich immer irgendwie die neuesten Verkehrszeichen, ich weiß gar nicht, das früh in meiner Kindheit muss das gewesen sein. Also sowas ist zum Beispiel dann fürs Archiv gar nicht brauchbar, so wirklich.
Nein, weil es soll ja doch irgendwie das Programm abbilden. Und wenn ich da jetzt irgendwie so einen Block Verkehrsmeldungen habe, also klingt jetzt doof, aber was soll ich denn damit? Also mal davon abgesehen, dass man sich da so, ich sag mal, in kleinen Teilen verfangen würde. Also da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie soll ich denn sowas archivieren? Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Also ich sag immer so, ein sinnvoller Mitschnitt fürs Archiv sollte als absolutes Minimum, und dann muss aber auch was drinstecken in diesen 10 Minuten sein. Also wenn dann irgendwie 10 Minuten, zwei Musiktitel und eine Mod dazwischen, dann, also wie gesagt, das ist dann aber auch zu wenig. Da muss dann schon was drinstecken in diesen 10 Minuten. Ansonsten, also es muss einfach ein bisschen was Längeres sein, wo jetzt nicht nur Musik drinsteckt. Das macht sonst keinen Sinn. Ich sage immer so, es muss erkennbar sein, dass es ein Radioprogramm ist.
Und wenn es jetzt zum Beispiel jetzt ein Teil wäre, wo jetzt zum Beispiel eben ein Jingle und dann die Nachrichten oder sowas, wäre das dann zum Beispiel schon mal ausreichend?
Ja, da wird es dann schon interessanter, wenn ich jetzt sage, ich habe 10 Minuten oder eine Viertelstunde, da stecken Nachrichten drin, da stecken zwei Musiken mit einer Mod oder sowas. Also das ist dann so das Minimum, wobei ich dann auch wieder hergehe und sage, ja, von was sprechen wir denn? Also sprechen wir da jetzt von einer simplen 0815-Aufnahme von 2015 und ich sage, was soll ich damit? Da haben wir jetzt wirklich schon mehr als genug und zwar über Stunden, wo das alles mit drin steckt, komplett. Oder ist das was aus den 70ern, wo es halt so gut wie gar nichts gibt? Ja, also das würde ich dann schon ein bisschen selektieren und auch je nachdem, wenn jetzt jemand kommt und er sagt, er hat da irgendwie 200 Gigabyte an MP3s, dann ist einerseits die Schwelle relativ gering zu sagen, ja, ich nehme das alles, weil das ist ja einfach gleich mal kopiert. Aber wann und in welcher Form man das mal durchforstet, das ist ja dann, also das ist ja wirklich Arbeit dann, die dahinter steckt und die man machen muss. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Weil mein Fokus, also den ersten Fokus lege ich tatsächlich auf das Digitalisieren von den nicht, in Anführungsstrichen, digital vorhandenen Formaten, weil das sind die Sachen, die halt nicht ewig halten. Aber wenn ich irgendwas schon in digitaler Form bekomme, dann ist das ja einfach mal kopiert und wird auch nicht mehr schlechter.
Und daher dann auch wahrscheinlich der Name Digi-Andi, oder?
Nein, den gibt es schon viel, viel, viel länger als wie das ganze Archiv. Das hat sich nur damals so ergeben, dass ich den dann genommen habe. Wahrscheinlich würde ich heute das irgendwie anders nennen, allerdings hätte ich auch keine Idee, wie.
Im Gespräch Andreas Knedlik, zugeschaltet über Discord, der übrigens aber aus Gründen der Tonqualität seinen Ton selbst aufzeichnet und auch die eingeblendeten Fotos, die immer mal wieder kommen. Auch diesen von ihm, vielen Dank dafür.
Gerne.
Gibt es eigentlich in Ihrem Archiv auch besondere Mitschnitte? Gibt es irgendetwas, was so speziell ist, wo Sie wirklich froh sind, gut, dass das tatsächlich im Archiv ist? Gibt es irgendwelche richtig wichtigen Mitschnitte?
Oh, das ist ganz schwierig, weil das kommt ja auch darauf an, was man als wichtig erachtet. Also einerseits, das ist, ich sag mal, eine sehr, sehr große Errungenschaft. Sind die Hitparaden von SDR3 von 1989, 1990, vor allem die von 1989, weil das war die erste große Hitparade, die SDR3 damals gemacht hat, über eine ganze Woche lang, zwei Moderatoren rund um die Uhr. Und das war damals mehr oder weniger, sagen wir mal, so ein bisschen eine Schnapsidee der zwei Moderatoren, die das machen und haben das dann durchsetzen können bei ihrem Programm. Nur wirklich ernst genommen hat das damals keiner im Haus und keiner hat gedacht, was sich da dann draus entwickelt, dass das derart gut ankommt bei den Hörern und dass das dann in einem großen Fest im Park enden wird. Das hat keiner gedacht am Anfang oder im Vorfeld. Und vermutlich deshalb hat der SDR das damals dann auch nicht mitgeschnitten für sich selbst. Und durch einen sehr glücklichen Zufall, einer der zwei Moderatoren, Thomas Schmidt, der leider mittlerweile verstorben ist, und dann noch lange Zeit bis zu seinem Tod bei SWR1 Baden-Württemberg Moderator war, einer der bekanntesten Moderatoren dort, hat mal zusammen mit mir quasi einen Aufruf gestartet in seiner Sendung, ob denn noch jemand Mitschnitte von den Hitparaden und vor allem von der ersten Hitparade hat. Und ich glaube, es hat dann keine 10 Minuten gedauert, bis wir die Hitparade zweimal komplett quasi vorliegen hatten. Und also das ist wirklich eine sehr, sehr große Errungenschaft, dass es die jetzt gibt, dass die jetzt auch beim SWR im Archiv ist, dass ich das machen konnte und dass der Thomas da quasi unterstützt hat. Natürlich auch ein bisschen ein Eigeninteresse, weil es war ja seine Hitparade mit zur Hälfte. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel habe ich Bänder bekommen aus den 50er Jahren zum Teil, wo natürlich das Radio ganz anders klang, schon im Sinne der Ansprache. Also wie haben Sprecher und Moderatoren damals die Hörer angesprochen? Wie hat man formuliert? Und das war eine ganz andere Welt. Da gibt es überhaupt nicht viel aus der Zeit. Also das wird da ganz schwierig, weil selbst da hat zu Hause, sage ich jetzt mal, keiner eine Tonbandmaschine gehabt oder nicht viele Leute haben eine gehabt. Das kam dann ja wirklich erst in den 60ern oder so. Dann gibt es zum Beispiel Mitschnitte vom Rundfunk der DDR. Und zwar da auch oft von Unterhaltungsprogrammen. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viel, aber gerade in letzter Zeit ist da ein bisschen was gekommen. Und zwar vor allem Mitschnitte von vor dem Mauerfall. Nachher gibt es dann, ja, viel würde ich jetzt auch nicht sagen, aber da gibt es dann ein bisschen was. Aber vor dem Mauerfall, da gibt es wirklich so gut wie gar keine Mitschnitte vom Rundfunk der DDR. Und das ist sehr schön, dass da ein bisschen was reingekommen ist. Was auch sehr oft dann überraschend ist, weil man denkt dann gar nicht, dass da doch so viel Westmusik gelaufen ist, aber es war so. Das sind jetzt so mal die Sachen, die mir spontan einfallen. Dann gibt es natürlich ganz viele, zum Beispiel Sendestarts von Programmen. Also nennen wir es mal historische Momente der Radiogeschichte. Dann natürlich in den 80ern die Anfänge des Privatfunks. Also wenn wir schon bei Sendestarts sind, das klang ja damals alles wirklich noch ganz anders als heute. Was nicht heißt, besser oder schlechter, das will ich jetzt überhaupt nicht werten und es war früher auf gar keinen Fall alles besser. Das muss ich ganz klar sagen. Aus praktischer Erfahrung in dem Fall. Sondern es gab auch ganz viele Sachen, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, wo du dir heute denkst, warum haben die das gemacht? Warum? Man versteht es nicht. Aber gerade auch der Privatfunk ist halt so ein Punkt, da gibt es halt überhaupt gar keine Archive in dieser Richtung. Da hat niemand mal irgendwie systematisch oder auch unsystematisch, kann man so sagen, etwas aufgehoben, außer man hat Hörer, die was mitgeschnitten haben und das heute noch haben und an die ich irgendwie rangekommen sind oder die irgendwie zu mir gekommen sind. Oder, und das ist jetzt gerade beim Privatsendern eher der Fall, dass die Moderatoren, Moderatorinnen von damals halt sich selbst mitgeschnitten haben, die Sendungen mitgeschnitten haben, ihre eigenen. Damals auch natürlich oft noch sehr jung und vielleicht war man ja auch ein bisschen eitel. Also kann ja sein und dann hat man seine eigenen Sachen mitgeschnitten, natürlich auch mal, um sich selbst einfach zu hören, wie klingt das denn, was ich da veranstalte. Und das sind oft dann einfach Schätze, wo man sagt, da sind halt Sachen dabei, die gibt es sonst, es ist ein Unikat letztendlich. Das hat garantiert niemand anderes mehr.
Gut, dass Sie die Hitparade angesprochen hatten, denn die gibt es ja auch heute noch auf SWR1, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Und 2016, so als kurzer Hinweis für die, die im Podcast gerne reinhören, 2016 hatte ich zum Thema SWR1 Hitparade ein Interview geführt mit Werner Köhler von SWR1 und ja, da auch noch ein paar Infos zum Thema Hitparade, also wer da gerne nochmal reinhören möchte. Ist jetzt zwar schon 5,5 Jahre her, aber die Hitparade gibt es, glaube ich, immer noch. Also die gab es, glaube ich, auch im letzten Jahr. Soweit ich sie ja verstanden hatte, scheint es also oft so zu sein, dass ja auch wie zum Beispiel bei der Hitparade es oft so ist, dass gerade größere Mitschnitte ja auch von Privatmenschen kommen. Jetzt gab es ja neulich, das hatten sie auch auf ihrer Website veröffentlicht, dieses Save the Tapes Projekt. Wie viele Kassetten sind denn da noch dann dazugekommen in Ihr Archiv und wie kam es überhaupt dazu, zu so vielen Kassetten?
Ja, wie kam es dazu? Das wird uns leider wahrscheinlich, also man könnte jetzt sagen, ja, sie sind halt aufgenommen worden. Nein, das ist die doofe Antwort. Also das Ganze, die Geschichte Save the Tapes, da wurde ich aufmerksam drauf gemacht und darauf, dass das jemand eben bei eBay Kleinanzeigen Kassetten verkauft und zwar in größerem Maßstab. Und da habe ich dann Kontakt aufgenommen und habe dann realisiert, okay, wir reden da jetzt nicht nur von ein paar hundert, sondern von einer vierstelligen Anzahl mal mindestens. Ich war dann dort vor Ort, das war in NRW, wo sich diese Kassetten befanden. Das war quasi eine Erbschaft, wenn man so will, weil nämlich der Vater von denjenigen, die es verkauft haben, verstorben ist. Und da hat sich dann auch erst gezeigt, nachdem er verstorben ist, dass quasi der ganze Keller von seinem Haus aus Kassetten besteht. Und die sind dann hergegangen und haben die, das kann man denen nicht übel nehmen, verkauft, weil sie anscheinend festgestellt haben, okay, da kriegt man doch ganz schön Asche noch für. Und das ist jetzt in dem Sinne ein Problem, weil A, bin ich normalerweise nicht gewillt, für die Sachen auch noch Geld zu bezahlen, wenn ich mir in Anführungsstrichen schon die Arbeit mache und das digitalisiere. Vor allem, wenn mir jemand was gibt, das kostet denjenigen dann ja nichts. Also der bekommt A, die Tonträger zurück, weil ich die gar nicht haben will, wenn sie digitalisiert sind, da habe ich keinen Platz dafür. Und BR bekommt natürlich die digitalen Sachen auch von mir und dafür verlange ich jetzt nichts. Ja, und dann bin ich auch nicht gewillt, auch noch was dafür zu bezahlen. Also klar, die Kassetten gehören mir dann, aber trotzdem. Jetzt war es da so, dass das allerdings so extrem interessant ausgesehen hat, dass ich gesagt habe, okay, das machst du jetzt mal. Aber als ich dann dort vor Ort war und quasi in dem Wohnzimmer stand, das nur aus Kassetten bestand, war es dann auch schwierig zu sagen, ja, was nimmst du denn jetzt und was lässt du da? Und da hat sich dann so eine Dynamik daraus entwickelt, sage ich jetzt mal, ich glaube, wir haben das dann 4 oder 5 Monate gestückelt, dass ich am Ende einfach fast alles genommen habe, was noch da war, weil die haben leider vorher schon ein bisschen was rausverkauft. Also alles konnte ich nicht retten, aber doch, ich würde sagen, das Allermeiste. Und das hat aber auch nur funktioniert, weil ich eine sehr, sehr große Unterstützung bekam. Ich habe mir dann überlegt, probierst jetzt mal irgendwie so eine Art Crowdfunding zu machen, ob denn andere auch bereit wären, da irgendwie 2-3 Euro zuzugeben. Und das hat dann auch eine derart große Resonanz ausgelöst, dass wir einfach dazu gemeinsam dazu in der Lage waren, einfach alle Kassetten zu kaufen. Und das müsste, also rein rechnerisch müssten es um die 28.000 sein. Ich sage jetzt immer, es sind 25, aber es müssten mehr sein, 28.000 ungefähr. Und das ist einfach eine unfassbare Menge einerseits. Ich sage immer, wer noch nicht gesehen hat, wer noch nicht 28.000 Kassetten auf einem Haufen gesehen hat, kann sich nicht vorstellen, wie viel das ist. Und was da alles drauf ist, ist halt aus meiner Sicht, ja, historisch wertvoll ist immer eine Bewertungsgeschichte, aber das ist Radiogeschichte, besser geht es einfach nicht, weil der Herr, der das aufgenommen hat, der wohnte in Baden und der hatte da, also es ist letztendlich in der alten Bundesrepublik, also Westdeutschland gesehen, der Ort, an dem man am meisten Rundfunkprogramme empfangen konnte. Also hat es da den SDR, da hat es den SWF, den HR, den SR, den BR mit ein bisschen Glück und den WDR mit ein bisschen Glück. Also das Einzige, was er halt nicht hatte, waren NDR, Radio Bremen und SFB. Das war halt einfach zu weit weg. Und von all diesen Rundfunkanstalten, also es gibt Tage, da sind irgendwie mindestens 5 oder 6 Mitschnitte da. Also 5, 6 Kassetten von einem Tag alleine, zum Teil auch parallel. Also ich glaube, ich habe einen Silvesterabend, da habe ich jetzt, glaube ich, 4 Programme gleichzeitig. Es ist einfach ein Wahnsinn. Nur warum? Diese Frage wird leider nie beantwortet werden, weil der Herr ja nicht mehr lebt. Es ist aber die Frage, die mich umtreibt. Also, weil ich würde schon gerne wissen, warum hat der das gemacht? Weil das ist ja schon eine Art, also es ist verrückt in Anführungsstrichen, weil ich werde mich ranhalten müssen, dass ich es schaffe, das zu digitalisieren. Der Herr wäre nie dazu in der Lage gewesen, das jemals wieder zu hören. Das geht gar nicht. Und der kann auch das alles niemals gehört haben, was er aufgenommen hat. Also das ist ein Rätsel, das wird es aber auch bleiben.
Und wie lange würde das jetzt ungefähr dauern, die 28.000 oder 25.000 Kassetten zu digitalisieren?
Also ich habe neulich mal eine Woche lang nichts anderes gemacht. Also da habe ich mir gesagt, jetzt machst du wirklich, du hast jetzt 7 Tage Zeit und du machst jetzt nur Save the Tapes, sagen wir mal 10 Stunden am Tag oder irgend sowas. Ich habe es jetzt nicht so genau. Ich habe dann am Ende geschaut, wie viele Kassetten ich durchgebracht habe. Ich glaube, es waren 37, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das meiste sind 120er, muss man sagen. Und wenn man das dann hochrechnet, dass ich quasi 10 Stunden täglich nichts anderes machen würde, also wirklich 365 Tage im Jahr, dann kommt man, glaube ich, auf ungefähr 15 Jahre oder so, die ich jetzt noch brauchen würde, wenn ich nichts anderes tun würde.
Also noch ein sehr, sehr langes Projekt.
Das wird noch ewig dauern, also wirklich ewig. Und ich bin mir sicher, da werden noch einige Überraschungen rauskommen, weil es gibt einen ganz dicken Brocken, da habe ich die Kassetten noch gar nicht angeschaut. Also einen Teil habe ich tatsächlich, habe ich alle mal durchgeschaut und habe für mich schon mal so entschieden, oh, das sieht interessant aus, das sieht interessant aus, das jetzt weniger, das legst du gleich mal auf den anderen Stapel. Aber das kann man auch nicht immer sagen, weil oft steht halt nur das Programm, Datum und vielleicht noch die Uhrzeit oder die Tageszeit, dann steht Nacht oder Abend oder irgend sowas mit dabei. Aber was dann tatsächlich drinsteckt, das zeigt sich dann immer erst, wenn man es auch wirklich hört.
Jetzt ist allerdings auch noch eine Frage, die vielleicht einem kommen kann. Wenn man dann so viele digitalisierte Mitschnitte hat, wofür kann man denn dann eigentlich dieses Archiv dann später noch gebrauchen?
Ja, welchen Sinn und Zweck hat es, Bilder in einem Museum auszustellen oder in ein Depot zu lagern? Was macht man dann später noch damit? Also, das könnte man jetzt auch so fragen. Ja, um es mal wieder zu hören, um vielleicht, also einfach nur, weil man es hören will. Das ist ja völlig legitim. Einfach, weil man es schön findet, das ist das eine. Weil man wissen will, wie Radio früher klang. Also, das Allermeiste ist ja auch etwas für mich, was ich nicht miterlebt habe. Weil ich bin Ende der 80er geboren, also ich habe das Allermeiste, was ich da höre, niemals hören können, weil es einfach vor meiner Zeit war. Das Interesse eben, wie war das denn damals? Vielleicht aber auch, das nennt jetzt mal professionelle Interesse, dass man eine Forschung dazu betreiben will, wie hat sich der Rundfunk entwickelt, wie klang das früher? Und das, was ich da habe, ist eben authentisches Material, das sonst nicht existiert. Man kann zwar irgendwelche Programmfahnen von damals nehmen und sagen, ah, diese Sendungen und dann vielleicht stehen auch Moderatoren oder sowas dabei, aber wie hat man diese Sendungen damals wirklich gemacht? Wie hat man sie gestaltet? Wie klangen Nachrichten damals? Wie klang Werbung damals? Es gibt ja sogar, ich glaube, in Regensburg ist es ein Archiv mit Rundfunkwerbung. All diese Dinge, wie klang Rundfunk in seiner Gänze? Authentisch, ohne irgendwas, das was fehlt oder dass da was hinzugefügt oder nachgemacht wurde, gar das finde ich immer ganz unschön, wenn man versucht, ein altes Radio nachzumachen, weil es meistens halt dann nachgemacht klingt. Das ist jetzt so das, wo ich sage, das sind die Punkte, warum ich das mache.
Ist dann auch der Plan, dass dann soweit praktisch und rechtlich möglich, dass auch irgendwann der Forschung oder der Öffentlichkeit oder so oder in einem Museum oder so dann der Öffentlichkeit dann zur Verfügung zu stellen oder so?
Also ich glaube, der kompletten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, das wird niemals möglich sein, weil man null Rechte an dem Material hat. Und selbst wenn man irgendwie Rechte an, nennen wir es mal, Inhalten bekommt, dann wird man noch das Problem mit der Musik haben, weil das meiste sind halt einfach Musiksendungen, also Unterhaltungssendungen mit Musik, um es jetzt mal so zu beschreiben. Und dann müsste man dafür natürlich auch GEMA und GVL etc. etc., was man halt so alles zahlen muss, wenn man irgendwas öffentlich macht, wo sowas drin steckt. Deshalb glaube ich nicht, dass das jemals wirklich möglich sein wird, das einfach frei zugänglich zu machen. Tatsache ist natürlich schon, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, wie machen wir denn damit weiter? Im Moment stellt sich der zum Glück noch nicht. Also ich denke da jetzt noch nicht tiefer drüber nach, wo kommt das denn mal irgendwann hin? Vielleicht wird es eines Tages mal eine Sache fürs Deutsche Rundfunkarchiv sein. Das weiß ich nicht, ob man dann da entsprechend Interesse wecken kann. Vor allem, wenn es so kommt, wie ich es halt pflege mit einer Datenbank, dass man also jetzt nicht, du bekommst jetzt hier einen Haufen Dateien und jetzt schau, was du damit anstellst, sondern da steckt auch was dahinter, wo ich sage, da kann ich recherchieren, da kann ich was suchen. Das kann ich vielleicht in mein vorhandenes Archiv mit reinnehmen. Das wird es dann vielleicht leichter machen. Aber vielleicht wird man auch eines Tages mal eine Stiftung daraus machen. Ich weiß es nicht. Also soweit ist es noch nicht. Ich muss mir da zum Glück noch keine Gedanken drüber machen. Dafür bin ich noch nicht alt genug. Aber der Punkt wird natürlich kommen, wo das soweit ist. Und jetzt im Moment ist es einfach so, wie gesagt, ich kann es nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Das geht einfach nicht. Jetzt sagen manche, ja, aber es gibt doch Seiten im Internet, wo das auch so ist. Ja, das mag schon sein. Das ist aber auch rechtlich nicht in Ordnung. Und ich find's interessant, dass es funktioniert. Also, dass es da noch anscheinend keine großen Probleme gab. Aber ich werde das garantiert nicht versuchen. Also, es einfach mal so zu machen. Das heißt, wenn jemand Interesse an dem Material hat, dann bleibt nur der direkte Weg zu mir. Das heißt, mich kontaktieren und alles Weitere klären wir dann auf dem direkten Weg.
Und wir hatten ja schon das Thema, wie viele Kassetten das schon bei dem Save the Tapes Projekt sind. Wenn dann alles fertig digitalisiert ist, wie viel macht das denn dann noch, ich sag mal, in Gigabyte oder in Terabyte, aus, beziehungsweise das aktuelle Archiv, wie groß ist das denn jetzt schon so in der Dateigröße?
Ja, das ist jetzt die Frage, was zählt man denn dazu? Weil, also das erfasste Archiv, das sind jetzt ungefähr 22.000 Sachen, 22.000 Einträge in der Datenbank, das sind so, ich müsste jetzt schätzen, 18 bis 20 Terabyte, glaube ich. Weil es über mehrere Laufwerke verteilt ist, ich müsste zusammenrechnen, aber so ungefähr müsste es hinkommen. Und dazu kommt aber dann noch, ich weiß es nicht, wie viel Terabyte an Sachen, die ich schon digital bekommen habe. Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, hier hast du ein Packen MP3s, jetzt nimm. Und dann sage ich auch nur selten nein, warum denn auch? Weil Speicherplatz kostet ja nichts. Und irgendwann schaust du es dir vielleicht mal durch. Und da gibt es eben noch ganz, ganz, ganz viele. Ich glaube, das sind sicherlich über 100.000 Dateien. Dann meistens das MP3, das heißt, es sind ein paar Terabyte. Aber halt MP3, also noch viel, viel, viel mehr Spielzeit, die dahinter steckt, als an dem, was ich digitalisiere, weil das, was ich digitalisiere, ist Wave, also ohne Datenreduktion und braucht deswegen mehr Platz. Und dieses quasi nicht erfasste Material, diese über 100.000 Dateien, die müsste man eigentlich auch mal, man müsste hergehen und das machen. Nur da braucht es definitiv irgendwie Herrscher an Menschen dafür, weil man kann da jetzt nicht einfach klick, 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 klick machen, sondern man müsste zum Teil sogar hergehen und einfach auch technische Vergleiche machen, weil da gibt es garantiert sehr viele Doppelungen und dann müsste man auch das raussuchen, welches das Beste ist von diesen und die anderen löschen und dann inhaltliche Erfassungen natürlich machen, das ist vollkommen klar, das muss man immer machen. Also da ist noch wahnsinnig viel Arbeit auch auf der Ebene da, aber das ist eben alles Material, das liegt da gut und das wird nicht schlecht. Und ob man das jetzt auch noch dazu zählt im Moment oder nicht, eigentlich muss man schon von der Datenmenge dazu zählen natürlich.
Also Sie haben 22.000 Einträge in der Datenbank und dann kommen dazu noch die 100.000 MP3-Dateien.
Genau, die unsortiert, ungesichtet, keine Ahnung, was es ist. Genau.
Und die 22.000 Einträge in der Datenbank, wie viele Stunden macht das ungefähr aus?
Ja, das ist ein Problem, weil ich noch keine Formel gefunden habe, das auszurechnen. Ich habe mich da mal mit Excel versucht, weil die Datenbank gibt es nicht her, dass ich sage, nimm die Minuten und Sekunden und rechne mir das bitte auf einen Gesamtwert. Das geht nicht. Und ich habe das auch nicht in Excel geschafft bisher. Wenn da jemand einen Tipp hat, gerne.
Allerdings, die Datenbank, die ist ja als HTML-Datei, glaube ich, auch als PDF-Datei, ist ja, glaube ich, bei Ihnen auf der Seite verfügbar, oder? Das sind ja im
Genau,
Prinzip sind
genau.
ja alle verzeichnet. Also wäre es ja vielleicht
Genau, so ist es.
interessant, ist ja auch bei allen Einträgen steht ja dann wahrscheinlich dabei Minute und Sekunde, oder?
Genau, ich habe nur eben noch keine Möglichkeit gefunden, dass jetzt sage ich, kopiere das in Excel rein, das ist ja überhaupt kein Problem. Und Excel, du rechnest mir da jetzt bitte aus dieser einen Spalte quasi alles zusammen und gibst mir unten eine Summe. Natürlich kann Excel das, aber nicht mit Minuten, Doppelpunkt, Sekunden. Ich habe es nicht geschafft bisher.
Vielleicht hat ja jemand von denen, die uns jetzt vielleicht zuhören, vielleicht eine Idee, das irgendwie zusammenzurechnen. Das wäre natürlich auch spannend. Weil ich habe jetzt gerade so überlegt, man kann, glaube ich, bei Excel kann man auch nur so bestimmte Abschnitte nehmen. Also vielleicht geht das irgendwie. Das wäre natürlich mal interessant.
Ja, würde mich sehr interessieren.
Vielleicht findet ja dann doch jemand eine Idee, wie man das irgendwie zusammenrechnen kann. Und dann sage ich mal, danke fürs Gespräch an Andreas Knedlik, der ein Hörfunkarchiv betreibt. Vielen Dank.
Sehr gerne.